Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr. Arbeitsbeginn für Schotti. Er zündet sich eine Zigarette an, fährt durch den Morgen einer großen deutschen Stadt und pöbelt die Scheibe runter. Lässig lehnt der linke Arm aus dem geöffneten Fenster seines älteren Pickups. An der Seite des Firmenwagens prangt in blauen Buchstaben Lausen, Gebäudereinigung. Schotti wirft seine Zigarette in einen alten, halbvollen Kaffeebecher. Um dem kalten Rauch etwas entgegenzusetzen, hängen am Rückspiegel Erfrischungsbäume in den Duftsorten Sportfische, Minze und Weihnachten. Neben den Duftbäumen pendelt ein Hula-Mädchen hin und her.
Moin!
Und versüßt Schotti wie immer die Fahrt. Schotti hält an. Er hat sein Ziel erreicht. Er steigt aus dem Pickup aus. Er geht mit seinem Arbeitsmaterial beladen über einen schönen Vorplatz, direkt auf den imposanten Eingang eines Jagdschlösschens zu. Schotti streift seine Schuhe auf der Fußmatte ab, die vor einer alten, beschlagenen Tür liegt. Er sucht die Klingel.
Er muss ja hier irgendwo sein.
Ah, er entdeckt die Klingelkette.
Ah, oh, danke.
Bitte. Und zieht daran. Ein Mann in einem schlichten Polunder öffnet die Tür und lächelt Schotti an.
Moin, Tatortreinigung Lausen. Schotti ist mein Name.
Na, danke für die Anteilnahme.
Ja, mein herzliches Beileid.
Ja, treiben Sie es mal nicht zu weit.
Hatten Sie mit meinem Chef gesprochen?
Ja, er hat mir seinen besten Mann versprochen.
Der Schlossbesitzer sieht Schotti skeptisch an.
Boah, ich würde mal sagen, der ist hier.
Ja, das ist gut, denn ich verzweifle schier.
Beide Männer betreten das Schloss.
Kommen Sie rein, ich gehe voraus, Sie kennen sich ja hier nicht aus.
Ja, ich weiß, macht aber nichts.
Das, was Sie gerade gehört haben, war ein Ausschnitt vom Tatortreiniger.
Genau, wir sind nämlich im Gespräch mit Jan und Sina von der Jungen Ulmer Bühne, die jetzt zurück ist.
Und meine Frage wäre jetzt, ist das denn alles selber gescriptet und selbst erfunden?
Nein, kann man ganz kurz und knapp sagen, nein. Wir haben einfach wirklich die Fernsehserie als Vorlage und da ist das auch so, dass also der Text ist ja doch ziemlich eins zu eins, also dass wir da was ändern, passiert extrem selten. Also natürlich diese Erzählerrolle, diese Stimme, die gibt es nicht in der Serie, klar. Die haben wir natürlich selber reingeschrieben und ja, es sind auch nicht alle Geräusche, die wir machen, eins zu eins. Weil manchmal ist es eben so, dass das in der Serie selber dann relativ wenig Geräusche sind, ne, weil das sehr viel visuell natürlich funktioniert und wo wir uns dann manchmal noch Geräusche reinbauen müssen, um eine Atmosphäre zu verstärken oder um eine Spannung zu erzeugen. Aber es ist zu, ich sag mal 99%. Ich glaube, das kann ich guten Gewissens sagen. 99% ist es das Original, also nach der Fernsehserie der Tatortreiniger.
Ihr habt ja jetzt auch euren Spielplan ein bisschen zugeschnitten auf die Corona-Pandemie. Wie genau kann man sich das denn vorstellen?
Also ein Punkt ist eben der mit der Digitalität. Also dass wir da weiter forschen wollen, weiter arbeiten wollen. Auch wie der Sven Wisser vorhin schon sagte, mit der Gamification. Dass wir uns in diesem Bereich ein bisschen austoben wollen oder forschen, sage ich mal. Weil, also ja, das ist für uns persönlich auch ein wichtiger Teil von Theater, also die Weiterentwicklung. Und wir müssen uns ja auch mit unserem Zielpublikum auseinandersetzen, also eben mit Kindern und Jugendlichen. Und was interessiert die? Also nicht nur, was denken Erwachsene, was interessiert die Kinder und Jugendlichen, sondern also die wirklich einfach konkret zu fragen. Und das ist einfach ein, muss man einfach so sagen, die Digitalität ist ein großer Aspekt und den einfach wegzuignorieren, halte ich persönlich für falsch. Jan, möchtest du dazu noch was ergänzen?
Nee, kann ich im Prinzip nur so unterschreiben. Ich denke auch, dass das im Prinzip ja das ist, was die ACTESH beispielsweise fordert. Eigentlich seit letztem Jahr, seit dem Internationalen Tag des jungen Publikums, gab es ein Manifest, das man heute noch nachlesen kann, wo es eben darum ging, Kinder und Jugendliche als Experten wahrzunehmen und auch ernst zu nehmen in ihren Wünschen und in ihren Anforderungen, eben auch ans Theater. Und da ist Digitalität natürlich ein Riesenthema. Also unsere Welt digitalisiert sich immer mehr und die Welt der Kinder und Jugendlichen schneller, als wir als Erwachsene mittlerweile Schritt halten können. Und es ist höchste Zeit, dass man auch das Thema Kinder- und Jugendtheater digitaler denkt. Und da haben wir noch einiges aufzuholen, denke ich eher. Und deswegen können wir jetzt nicht damit aufhören, wo wir gerade erst angefangen haben.
Habt ihr auch Infos, wie das abläuft, Präsenz, also wenn man live hier im Theater ist mit den Corona-Regelungen?
Wow, also, oh Gott. Also da ich super selten am Einlass stehe, wenn dann immer kurz vorher gebrieft werde, sind, glaube ich, die KollegInnen, die das dann machen, also jetzt im Dänik von Grüfflo besser gebrieft als ich, aber... Also wir halten uns selbstverständlich nach den Gesetzen und Regeln, die uns kommuniziert werden. Und da ist es so, die SchülerInnen müssen nachweisen, dass sie SchülerInnen sind. Also das geht über einen Schülerausweis oder über irgendeine andere schriftliche Beglaubigung oder über das Zeug sozusagen der LehrerInnen, die dann sagen, ja, die ist eine Schülerin. Und dann ist das so, dass die sich meines Wissens nach, also sie dürfen sich in den Saal setzen ohne Abstand und ohne Maske. Aber wie gesagt, da könnt ihr mich kurz vor dem Grüfflo, könnt ihr mich das nochmal fragen, wie der Stand der Dinge ist. Wer weiß, wie sich das alles so weiterentwickelt und ob jetzt auch Kinder geimpft werden und wie streng das weiterhin verfolgt wird. Ansonsten, wie gesagt, halten wir uns da total strikt an die Regeln. Aber Wir haben jetzt keine Einschränkungen größerer Art. Das nicht mehr.
Das digitale Angebot, wie genau sieht das denn aus oder wie kann man sich das vorstellen?
Also wir haben die Streaming-Seite, theater-stream.de. Da haben wir, Odysseus, da kannst du gleich was zu sagen. Wir haben bis jetzt eben, das wollte ich gerade Hamlet sagen, egal. Faust, dankeschön. Hamlet habe ich noch nicht entzündet. Ne? Also Faust-Inszenierung ist da derzeit und eben Odysseus, da wird euch Leanne gleich was dazu sagen noch. Und eben 13 bis 14 weitere Theater in Baden-Württemberg haben auf dieser Plattform, also haben sich angeschlossen und haben da Inszenierung reingestellt, explizit eben für Kinder und Jugendliche. Das gab es vorher so auch noch nicht. Es gab vorher auch nicht keine Theater-Stream-Seite. Gut, die Notwendigkeit, das gab es jetzt auch nicht so. Für uns war das natürlich eine total spannende Sache, auch dahingehend auch mit neuen Medien wieder zu arbeiten. Und wie der Sven das vorhin auch erwähnte, was wir da sehr positiv erlebt haben, waren zum Beispiel die Nachgespräche. Weil, also wir sitzen hier mit 300 Jugendlichen im Saal und dann sollen die bitte vor, also die kennen halt, das sind ja andere Schulklassen oder so, und dann sollen die bitte mal aufstehen vor allen und dann eine Frage stellen. So, und da hat man immer das Gruppe, boah, ist die Frage vielleicht dumm oder ich traue mich nicht oder ich gehe nachher hin und so. So, und das gab es bei den digitalen oder gibt es bei den digitalen Nachgesprächen nicht, weil die Jugendlichen oder Kinder und Jugendlichen, die sind in einem geschützten Raum. Die sind entweder bei sich zu Hause, weil halt Lockdown ist, so, ich klopfe mal kurz auf Holz, hoffentlich nicht mehr bald. So, und oder sind bei sich im Klassenzimmer, so, wo sie ihre KollegInnen halt kennen. So, und da gibt es eben diese Angst nicht und oder diese Unsicherheit. Und dadurch sind diese ganzen Nachgespräche viel gehaltvoller. Also es ist auf einmal eine komplett neue Dimension. Und ich habe schon gesagt, ich würde es am liebsten nur noch digital führen. Aber zu Odysseus kann euch da ja noch gerne was sagen.
Ja genau, Odysseus war unsere erste Produktion, die wir quasi ganz explizit für den Stream auch produziert haben. Anders als Faust, dass es als Bühnenvariante gab und das dann eben aus der Notwendigkeit des Lockdowns heraus nochmal digitalisiert wurde. Das sieht man auch. Und das ist aber im Prinzip das Spannende daran, ist Odysseus eben als Theaterfilm gedacht. Das heißt, es ist weder richtig Film, noch ist es richtig Theater. Und wir wussten am Anfang selber überhaupt nicht, wie das jetzt werden soll, sondern haben da ganz viel geforscht und sind auch ehrlich gesagt ganz, ganz viel gescheitert. Also wir haben ganz viele Sachen probiert und uns dann angeguckt und gemerkt, oh, sieht so scheiße aus. Und das funktioniert überhaupt nicht, weil die Stimmung nicht rüberkommt. Das ist ein Stück Entwicklung. Das heißt, es hat keinen Text gegeben. Wir haben uns die Geschichte von Odysseus angeguckt und aufgespalten in die wichtigsten Begegnungen. Begegnungen unserer Ansicht nach, haben einige Sachen aus dramaturgischer Sicht dann irgendwann rausgeschmissen, weil wir sie nicht umsetzen konnten oder weil sie uns nicht wichtig genug waren oder weil sie mit den Figuren nichts gemacht haben. Und haben seine Reise eben nacherzählt mit einem filmischen Material, aber ohne auf Theatermittel zu verzichten. Also man sieht die ganze Zeit, es handelt sich um ein Theater und es ist auch theatral gespielt. Es ist ganz selten für Film gemacht, obwohl wir sehr nah dran sind. Und es ist ganz klar ein Experiment geworden, das, wie ich finde, sehr gut gelungen ist schlussendlich. Und auf dieser Seite Theater-Stream sieht man eben auch, dass viele Theater, gerade in Baden-Württemberg, Kinder- und Jugendtheater, eben geforscht haben mit unterschiedlichem Erfolg, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dahinter und verschiedene Ansätze gemacht haben. Das reicht von einfach gespielt und eine Kamera draufgehalten bis hin, wir haben uns überlegt, wo können wir durch Digitalität gewinnen. Das muss ja nicht immer heißen, dass wir uns hier einen Klotz ans Bein binden und sagen, oh, jetzt müssen wir es aber digital machen, wie doof. Sondern wir können ja auch jetzt Mittel benutzen, die im Theater nicht funktionieren. Und was kann man da machen, was cool ist und was Spaß macht? Und ganz konkret, wie das abläuft, man geht eben auf die Seite und bucht sich das im Prinzip on demand, bekommt dann einen Link zugesandt. Das ist, glaube ich, bei den Theatern ein bisschen unterschiedlich zu einem gewissen Zeitpunkt und man kann sich das dann angucken. Da das ja vorproduziert ist, eben wie ein Kinofilm, müssen wir da quasi nichts mehr machen. Das ist nur noch hochgestellt, die Leute bekommen ihren Zugang, bezahlen den Zugang, gucken es sich an und wenn die Schulklassen danach Lust haben, Nachgespräch zu führen, finden wir einen Termin. Das wird häufig per Zoom gemacht, entweder von uns oder die Schulen haben bestimmte Einschränkungen, dass sie nur ein bestimmtes Programm nutzen dürfen. Big Blue Button ist halt ein Riesenthema zum Beispiel. Dann nutzen wir auch das darüber und machen dieses Nachgespräch eben digital, wo wir sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht haben. Eben gerade, was Sina schon sagte, weil es diesen geschützten Raum gibt und weil die Kinder und die Jugendlichen häufig die Möglichkeit hatten, das ist halt schön, es sich anzugucken, einen Tag drüber zu schlafen und erst am nächsten Tag das Nachgespräch zu machen. Und das ist sehr, sehr wertvoll tatsächlich, weil sie dann so ein bisschen das sacken lassen können und nicht jetzt direkt, so und jetzt bitte sag mir, wie das dir gefallen hat und gut reicht nicht. Und dann kommt da häufig mehr, weil sie Zeit hatten, sich darüber was zu überlegen. Ja.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind jetzt 4 Stücke in Sicht. Einmal die Wiederaufnahme vom Gryffalo, der Froschkönig, der Rico Oskar und die Tieferschatten und die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Erzählen Sie mal kurz was von den Stücken, welche Zielgruppe ihr ansprechen wollt.
Also Gryffalo, das ist ja bei uns, das ist ja schon ein Klassiker. Also wir spielen den ja schon seit mehreren Jahren und also wir selber hier am Haus, wir lieben den einfach. Also wir lieben die Geschichte. Ich persönlich liebe natürlich die Inszenierung. Also ich habe die Inszenierung gemacht. Wäre jetzt komisch, wenn ich was anderes sagen würde. Und das ist einfach was, für uns auch echt so eine Wohlfühlinszenierung. Einfach die einen auf nochmal so einer echt leichten, beschwingten Ebene abholt. Und wir fanden das genau den richtigen Einstieg jetzt so nach dieser Pandemie. So, hey Leute, kommt rein, habt ein bisschen was zu lachen und die Figuren sind einfach herzallerliebst. Also das ist so, also wirklich so eine Wohlfühlgeschichte. Und eben, wie ich vorhin auch sagte, so das Thema Angst, das finde ich eben auch wahnsinnig wichtig, gerade eben jetzt nach der Pandemie. Oder, naja, wir sind ja noch drin, aber jetzt ist es ja erstmal alles vielleicht nicht mehr ganz so schlimm und dieses Thema Angst, das aufzufangen oder da, das finde ich eben enorm wichtig. Das ist einmal der erste Punkt, das ist so, ne, dieses Hallo und hier ist der Gryffalo und wir freuen uns sehr aufeinander. Dann der Froschkönig, da würde ich dann doch auf Sven Wisser verweisen. Also der macht ja Regie bei dem Froschkönig und Rico Oskar, wenn ihr da noch mehr wissen wollt, würde ich, wie gesagt, auf ihn verweisen. Ansonsten, der Froschkönig ist ab 6 Jahren. Ja, das muss ich mal nachgucken, das genau. Froschkönig, siehst du, ab 6 Jahren. Tatsache, habe ich doch richtig gesagt. Genau, und also, was halt auf jeden Fall super, super spannend wird, also wir machen es eben nicht so im klassischen Sinne. Also wir werden das Stück nicht einfach mit der Prinzessin, der hübschen Prinzessin und dem ollen Frosch im Brunnen, sondern wir fangen ein bisschen früher an. Also, wer war der Frosch eigentlich vorher? Und wie ich das vorhin auch schon erwähnte, also es ist so, dass die beiden Figuren sind recht unglücklich in ihrem Leben. Die Prinzessin ist einfach nur schön. Punkt. So. Und mehr wird von ihr auch nicht erwartet. Und das ist aber halt auch nicht, was sie glücklich macht. Und er ist halt der Drittgeborene, ne? Er ist halt der Jüngste und also hat keinen Anspruch auf den Thron und weiß eigentlich auch nichts mit seinem Leben anzufangen und will eigentlich alles haben und jetzt sofort und also beide sehr, sehr unzufrieden in ihrem Leben und Das fanden wir einen interessanten Aspekt, also diese Vorgeschichte zu diesem Märchen. Was sind das eigentlich für zwei Figuren? Die treffen aufeinander in unserer Inszenierung oder in der Inszenierung von Sven Visser, genau. Das ist natürlich auch schon in der Stückvorlage so angelegt. Also es ist keine von uns, komplett neu selbstgeschriebenes Stück, sondern das ist schon ein Stück, das existiert in dieser Fassung. Was war das dritte? Genau, den Krull. Hochstapler Felix Krull, da freuen wir uns auch total drauf, weil das ist halt auch, was wir echt gerne machen hier. Also die Sternchen-Themen, klar, es ist auch mal so ein bisschen raus. Also ein Großteil unserer Produktion ist ja schon so 4+. Ne? Also jetzt ist der Zieltheater, der Griffelo ist ja auch eine hier 5, dann auch am 9-Jährigen. So, und ne, Hochstapler Felix Krull, das ist ja sonst klar, ne, was du sonst vielleicht eher im Abendspielplan hättest, im Stadttheater oder sowas. Und wir finden das für uns ist natürlich großartig, weil wir dadurch ein bisschen Abwechslung haben und wir das, wie gesagt, auch als unseren Bildungsauftrag ansehen. Also so Literatur, die vielleicht manchmal schwer zu verdauen oder schwer zu verstehen ist, eben auf die Art und Weise umzusetzen, dass speziell Jugendliche, ne, Sternchen-Thema, was damit anfangen können. Also auch so, dass wir sagen, okay, das ist eine coole Story, die will ich hören oder die will ich mir angucken, das ist gut erzählt, also, und nicht einfach trocken dahin. Aber da vertrauen wir ganz unserem Dramaturgen Marek Beknarski, der ja auch in der Vergangenheit immer wieder sehr schöne Inszenierungen bei uns im Haus gemacht hat. Ich glaube, ich habe jetzt eine ausgelassen, kann das sein? Rico Oskar! Ja, siehst du. Ja, oh Gott, Rico Oskar, endlich. Endlich. Ich habe versucht nachzurechnen. Das sind 1,5 Jahre jetzt, oder? Ich weiß es nicht. Diese Pandemie hat mich total rausgebracht. Echt, ist der Hammer. Ist echt der Hammer.
Du warst auf jeden Fall noch nicht da.
Du warst noch nicht da, genau. Also war das nicht vor... Ich habe also 1,5 Jahre ist es, glaube ich, jetzt durch die Pandemie. Wir freuen uns auch. Also das ist... Ich liebe dieses Stück, ich liebe diese Geschichte. Einfach diese zwei Jungs, die einfach auch eben nicht so die klassischen Helden oder die klassischen coolen Kids sind oder also ja, vielleicht eher das Gegenteil. Also so Außenseiter, ne? Wo man auch, also wo auch diese ungewöhnliche Freundschaft, ne, also die beide so erstmal so ganz weit auseinander, so hochbegabt, tiefbegabt, wo man denkt, was haben die denn bitte schon für Gemeinsamkeit, wie können die denn bitte schon Freunde sein, aber es geht ganz, ganz wunderbar. Und dass diese zwei Kids da so zu Helden werden, und das also mit einem unglaublichen Charme und einer wunderbar kindlichen Logik, die also überhaupt nicht weniger wert ist jetzt als erwachsene Logik, überhaupt nicht. Die ganz großartig ist, diesen Fall lösen. Also da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und ich freue mich sehr drauf, da auch mitspielen zu dürfen wieder. In diesem Fall auch gar keine Regie zu führen, sondern eben mit auf der Bühne zu stehen. Aber das ist in dieser Spielzeit für mich eh angesagt. Und ich finde einer der besten Kinderkrimis ever. Eben weil hier die Helden vor allem Kinder sind und nicht Kinder, die dann irgendwie Erwachsene nochmal extra so zur Hilfe brauchen oder so, sondern die das ganz alleine bewältigen. Und das ist schon echt ziemlich cool.
Das mobile Erzähltheater hast du gerade erwähnt. Was genau ist denn das?
Willst du was dazu sagen?
Ja, sehr gerne. Mobiles Erzähltheater ist im Prinzip genau das, wonach es klingt. Also wir sind mobil, kommen zu den Kindern eben in die Kindergärten oder eben in die Grundschulen oder eben, wenn das gefragt ist, auch in die weiterführenden Schulen und machen ein sogenanntes Erzähltheater. Erzähltheater bedeutet im Prinzip nichts anderes, wie dass wir Geschichten erzählen aus dem Stegreif und meistens recht improvisiert. Also wir haben irgendwie grundsätzlich natürlich die Handlung im Kopf und wissen, welche Stationen wir so abarbeiten müssen, welche Informationen wahnsinnig wichtig sind, aber erzählen so ein bisschen aus dem Bauch heraus und gucken so ein bisschen, wie ist die Stimmung im Raum, was kann ich aufnehmen von den Kindern. Gerade Kinder sind da großartig. Also ich habe noch nicht so wahnsinnig viele gemacht, nur 1, 2, aber die neigen dazu, schnell mitzuerzählen. Und das ist toll, weil wenn sie dann miterzählen, kann man das aufnehmen, sagen, ah ja, du hast absolut recht, das ist so und so passiert. Und dann diese Information in die Geschichte mit aufzunehmen und da so ein lebendiges gemeinsam Erzählen draus zu machen, ohne es aber forcieren zu müssen. Das ist jetzt kein, ihr müsst mitmachen, sonst geht die Geschichte nicht weiter, sondern wenn von euch nichts kommt, dann ist das gar kein Problem. Ich erzähle euch 45 Minuten die Geschichte vom tapferen Schneiderlein. So, das kann man sehr lang ziehen. Also wir weiten die Geschichten schon sehr aus und entfernen uns hier und da auch ein Stück von der Grimmschen Vorlage, in diesem Fall der Märchen beispielsweise, wo jetzt auch in der Vergangenheit viel Fokus drauf lag, aber das werden wir jetzt erweitern, speziell für die Weihnachtsjurte auf dem Weihnachtsmarkt wird es das auch geben, klassische Märchen, aber wir werden unseren Themenbereich gerade speziell für die Erwachsenen eben auch deutlich erweitern und da ein lebendiges Geschichtenerzählen rausmachen, ja.
Genau, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Also auch, dass wir bei unserem Erzähltheater oder auch in der Jurte, also wir bedienen eben nicht nur Märchen, weil, also ich meine, es gibt einfach auch verdammt gute Geschichten, ne, die eben auch gut funktionieren. Und dann muss man nicht mit der Hexe ums Eck kommen, sage ich mal. Und das ist ja so eine Freiheit, also die wir uns, ich sag mal, schon seit echt 15 Jahren so, seitdem es die Jurte gibt, eben so rausnehmen, dass es eben um die Storys geht, die wir da erzählen. Und das kann eben, wie gesagt, ein Märchen sein oder eben eine Geschichte. Ja, und genau, wir gestalten das auch immer sehr, sehr eigen. Das ist natürlich, wir als SchauspielerInnen, die da drin erzählen, gestalten das auch dementsprechend. Also, dass wir durchaus in die Rollen einsteigen in unsere Erzählung. Also, dass nicht wie ein Vorlesen stattfindet, sondern das ist ein lebendiges Erzählen. Genau, und da sind wir meistens auch, also wenn wir gebucht werden, meistens ist das dann so, dass wir da auch zu zweit unterwegs sind. Manchmal ist das so, dass die eine Person die andere unterstützt. Also das kann zum Beispiel auch musikalisch sein, also dass eine Person erzählt, die andere macht eventuell Musik dazu oder aber man erzählt eventuell auch zu zweit. Oder, also da gibt es zig Varianten, die wir da auch anbieten können, dass wir auch machen. Das hängt auch immer einfach damit zusammen, welche Geschichte es ist und wofür wir uns auch entscheiden, wie der Jan das auch gerade sagte. Wir reagieren auch oft einfach auf das Publikum, wenn man das, also wenn wir gebucht werden, wissen wir das natürlich vorher, welchem Alter die Kinder sind. Im besten Falle in der Jurte ist das natürlich, wenn freier Verkauf ist, müssen wir spontan reagieren. Und, aber das ist auch so ein ganz großer Punkt, den wir selber auch super gut finden. Also dann muss ich halt meine Gruselgeschichte jetzt dann ändern. In den nächsten 2 Minuten muss ich mir etwas anderes überlegen, wie ich die erzähle, weil das Durchschnittsalter halt 4 ist und nicht 8. So, und das ist aber für uns als SchauspielerInnen natürlich auch echt eine schöne Herausforderung. Und man steht eben eine Dreiviertelstunde da, muss man da ganz alleine füllen, ohne Kollegen, ohne Pause, ohne irgendwas. Und das ist großartig. Also das macht sehr viel Spaß, ja.
So, jetzt haben wir natürlich ganz viel geredet für unsere Zuhörer. Was gibt es denn da so Angebote mitzumachen? Stichwort Entdeckertage, die Spielclubs, Ferienworkshops, sowas.
Wow, da würde ich wirklich die Theater, also da bin ich ganz froh, dass ich werde immer so mitgenommen von der Theaterpädagogik, so ich so, okay, super, weil dieses Feld ist so groß, ich finde das so wunderbar, dass wir das jetzt auch so verstärkt haben mit der Theaterpädagogik. Ich sag schon immer, ja, ich träume schon immer davon, dass wir unsere Theaterpädagogik noch verdoppeln, noch mehr, weil die Nachfrage ist da. Also die Nachfrage ist da, ob das jetzt unsere Theaterclubs sind oder eben diese Entdeckertage, wie du sie gerade angesprochen hast, zu Kooperationen, Zusammenarbeit, Unterstützung. Also das ist wirklich, ja, also wir könnten noch weitaus mehr machen. Also wir würden am liebsten noch mehr Leute einstellen, glaube ich, die das irgendwie abdecken würden. Und ich halte das für einen unerlässlichen Teil in, wie soll ich sagen, in der Entwicklung des Menschen. Also von klein auf immer. Also wir sollten, ich finde, Theater generell ist ein essentieller Teil, den wir nicht vernachlässigen sollten. Also der eigentlich in die Bildung mit reinfließen sollte, der ein Schulthema sein sollte, der ein Unterrichtsthema sein sollte.
Ja, ich wollte gerade sagen, das spiegelt sich, was du meintest, Sina, spiegelt sich auch in den Anmeldungen wieder. Also ne, es war ganz klar, es ist vorhin von Sven Wisser schon mal angedeutet worden. Wir wussten überhaupt nicht, wie es läuft. Wir haben versucht, auch in der Pandemie unsere Clubs weiterlaufen zu lassen in einem reinen Online-Format und haben auch eine Art Online-Premiere gefeiert, die sehr gut funktioniert hat, unter der Prämisse, dass wir das mehr oder weniger in 3 Wochen improvisieren mussten. Und waren uns überhaupt nicht sicher, kommen die wieder, bleiben die weg, haben die keine Lust mehr, und einige von unseren Clubs werden überrannt mit Anmeldungen aktuell. Wir müssen jetzt gerade in der Altersgruppe 6- bis 10-Jährige teilweise Clubs aufspalten, also einen Club in 2 Clubs aufteilen, weil es schlicht zu viele Kinder sind, und das gibt uns in der Entscheidung, diese theaterpädagogische Arbeit auszuweiten, glaube ich, recht. Genau, ich selber leite den Jugendclub, da bin ich auch super stolz, dass viele von denen, die letztes Jahr dabei waren, wiedergekommen sind und weitermachen. Und wir haben erst 1 Stunde gehabt, von daher kann ich absolut noch gar nichts dazu sagen. Die Altersgruppe ist offiziell ab 14, ich habe dieses Jahr aber auch Teilnehmerinnen dabei, die erst 13 sind, weil die es aber zeitlich nicht anders hinkriegen, und da sind wir eben total flexibel. Diese 14 ist mehr eine Richtlinie als eine Regel. Wenn da jemand 13 ist und sagt, ich fühle mich aber wohl und habe nicht das Gefühl, hier unterzugehen, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung, und wir werden sicherlich uns irgendwie mit Improvisation auseinandersetzen. Das spiegelte sich jetzt nach der 1. Stunde schon wieder, dass da der Bedarf sehr hoch ist. Aber ein Thema haben wir noch überhaupt nicht festgelegt und wird auch in meinem Fall eben von den Jugendlichen festgelegt. Wir schauen, wie ist die Stimmung und worauf haben sie Lust, und darauf lasse ich mich ein, und dann erarbeiten wir gemeinsam ein Projekt, was auch zur Premiere kommt hier im Alten Theater und hier gebührend dann präsentiert werden kann.
Die Theaterpädagogin Julia hat uns verraten, dass es diese Spielclubs für ganz verschiedene Altersgruppen gibt und außerdem kann man sich auch anmelden für sogenannte Entdeckertage. Das bedeutet, alleine im Theater zu sein, was gerade schon so total spannend sein kann als Kind. Aber zusätzlich ist noch eine Vorbereitung im Programm und ein Backstage-Besuch nach dem Stück. Da gibt es noch freie Plätze bei den Vorstellungen des Gryffelos. Außerdem kann man jetzt schon sagen, Ferienworkshops wird es geben im Herbst mit dem Thema Sprachforschung und nächstes Jahr wieder um Pfingsten rum. Wenn da jetzt was Spannendes für euch dabei war, schaut mal auf der Internetseite von der Jungen Ulmer Bühne vorbei, jupp-ulm.de. Und wir bedanken uns ganz herzlich für eure Zeit, mit uns zu reden. Free FM.